Hallo liebe Hörerinnen und Hörer von In bester Verfassung mit meiner Wenigkeit Ralf Fernig aus Wien und
Moritz Moser aus Feldkirch
und einem dritten Gast, nämlich
Fritz Jagic,
seines Zeichens Chefredakteur des österreichischen Qualitätsmediums Die Tagespresse. Und wir wollen heute ein bisschen sprechen über Humor, Grenzen von Humor, wann wird Humor ernst, wie ernst ist die Lage, wann kann man eigentlich gar nicht mehr lachen oder kann man immer lachen, bisschen über Social Media, den Zustand der Republik und was uns sonst noch so alles einfällt. Ich würde dann auch gleich gerne, oder ich möchte gerne, man soll ja nicht immer diesen Konjunktiv am Anfang machen. Ich glaube, der Bastian Sick hat das bei der Dativ ist dem Genitiv sein Tod geschrieben. Man soll aufhören mit diesem, ich würde gerne, wenn man es eigentlich eh macht und nicht nur.
Das ist aber auch ein Deutscher, die kennen den Konjunktiv nicht.
Fällt mir jetzt nichts spontan Lustiges ein. Ich möchte gerne, um darauf zurückzukommen, ich möchte gerne die Frage voranstellen. Ich habe mir jetzt zur Vorbereitung quasi mal eure Startseite angesehen und da ist ganz oben, Toni Polster gibt Analysen oder Einschätzungen zur Ukraine. Und jetzt natürlich bin ich der ultimative Spielverderber. Wann ist die Grenze, wo man sagt, darüber macht man jetzt keine Witze? Oder wie witzig darf man sein? Gibt es Dinge, wo ihr sagt, okay, das ist uns als Eisen zu heiß? Ich weiß, das ist wahrscheinlich die ärgste 0815-Frage, die man dir sehr oft stellt. Ja, was darf man nimmer lustig finden? Worüber darf man sich nicht lustig machen? Ich stelle sie aber trotzdem.
Wir haben einen ziemlich radikalen Zugang zu diesem Thema. Wir sagen, a priori gibt es absolut kein Thema, worüber wir per se jetzt nicht schreiben. Für uns der ausschlaggebende Faktor ist eher so unser eigenes Bauchgefühl. Also wenn es jetzt ein besonders sensibles Thema gibt und uns fällt ein Witz dazu ein, der irgendwie das transportiert, wohinter wir stehen können, dann werden wir diesen Artikel bringen oder diese Headline bringen, auch wenn manche Leute vielleicht finden, das ist ein Thema, worüber man keine Witze machen sollte. Was ich ja so interessant finde, ist, wie die Leute immer der Mensch als solches immer in den schwierigsten Situationen noch seinen Humor behält. Das sieht man ja, da gibt es ja so viele historische Beispiele dafür, wie man in Berlin sich gegrüßt hat auf der Straße während den Luftangriffen mit Bleib übrig. Und auch wie man jetzt bei der Ukraine-Krise ganz viele sehr, sehr lustige satirische Twitter-Accounts erleben, wie darf Putin. Also ich finde, dass der Mensch auch immer in den schwierigsten Situationen gerne lachen will und daher auch unser Zugang zu diesem Thema, dass wir sagen, es ist immer irgendwo Humor zu finden.
Wann habt ihr den ersten Artikel zur Ukraine gebracht? War das ganz am Anfang oder war da kurz ein Schockmoment, wo man sagt, jetzt warten wir kurz? War das auch Thema bei euch intern oder bei dir im Kopf intern mit dir selbst?
Wir haben tatsächlich wenige Stunden nach Beginn der Invasion, einfach schon in der Früh dann was dazu geschrieben, weil das ist so unser Reflex, also wir schreiben immer sofort über alles. Wir haben auch zum Beispiel am Morgen nach dem Terroranschlag in Wien dann am nächsten Tag was geschrieben. Unser Zugang ist, dass wir, wie gesagt, zu jedem Thema versuchen, irgendwie einen sinnvollen Zugang zu finden. Und ich finde, das ist auch das, was Satire von Comedy unterscheidet, nicht? Comedy will halt unterhalten und Satire will aber ein bisschen mehr als das. Also Satire will auch irgendwie zum Nachdenken bringen und Satire versteht sich als kritisches Element. Und dadurch ist es fast schon fast schon imperativ, dass wir in so dramatischen Situationen wie Ukraine-Krise oder Terroranschlag in Wien dann auch was Satirisches dazu schreiben.
Weißt du noch, was der erste Beitrag zur Ukraine war, circa?
Da haben wir geschrieben, so quasi Schüssel und Gusenbauer und Kneißl und all die Leute, die für Putin arbeiten müssen, jetzt quasi zur Front. Und wir haben sie so abgebildet in so Bundeswehr, also in so Soldaten-Tarnanzügen. Da muss ich aber auch sagen, rückblickend, das war auch irgendwie eine ganz komische Phase, diese ersten zwei Tage nach dem Ukraine-Krieg, weil wir einfach so in einem Schockzustand waren und wir haben dann schon auch Sachen geschrieben, wo ich heute rückblickend schon sagen würde, das war nicht das, was in dem speziellen Moment die beste Anwendungsmöglichkeit dieses Werkzeugs Satire gewesen ist. Versteht ihr? Also da bricht ein Krieg aus, 400 Kilometer von Wien entfernt und das hat sich dann im Nachhinein nicht mehr richtig angefühlt, muss ich ganz ehrlich sagen. stehe aber hinter der...
Ich finde Kneißl an der Front nicht schlecht.
Ja, ich meine, rückblickend, wenn ein bisschen Zeit vergeht, dann kann man das vielleicht irgendwie besser verarbeiten und besser die Botschaft irgendwie aufnehmen, die dahinter steht. Aber in dieser speziellen schockierten Stimmung hatte ich das dann trotzdem, das war auch das erste Mal, dass es mir so gegangen ist, dass ich trotzdem das Gefühl hatte, okay, puh, das eigentlich in dem Moment war mir eigentlich auch nicht mehr zum Lachen zumute.
Das gibt's so, jetzt darf ich, Ralf, du hast jetzt schon, das wäre jetzt deine dritte Frage, das wäre unfair.
Alle guten Dinge so, sind drei, deswegen die ich, eine Folgefrage
stelle ich. Ich stelle jetzt eher eine 0815-Frage.
Ja, aber meine ist eine Folgefrage, die 0815 ist.
Ja gut, dann geh du voran, Susi.
Damit einhergehend, wie viel Vorkenntnisse muss man dann aber eigentlich haben, um eure Artikel auch zu verstehen? Weil da muss man ja zum Beispiel wissen, dass die von dir genannten Personen eine vor allem wirtschaftliche, aber auch politische Nahebeziehung zu Russland haben. Also ich habe zum Beispiel gesehen, dass Schüssel noch als Wirtschaftsminister ganz früh nach dem Ende vom Kalten Krieg unterzeichnet hat, dass bilaterale Wirtschaft, also Investitionsschutzabkommen mit der Sowjetunion damals noch. Und dann später mal, surprise, surprise, dann auch im Vorstand eben, oder nicht im Aufsichtsrat von Lukoil ist. Das heißt, man muss auch wissen, bei Frau Kneißl, gut, da weiß man es, da ist es so offensichtlich, dass es eindeutig ist. Der Tanz mit Wladimir Putin ist ja allen bekannt. Und auch bei Herrn Gusenbauer muss man wissen, dass es zumindest Connections nach Osten gibt. Das heißt, wie viel kann man voraussetzen? Weil das Letzte, was man möchte, ist ja einen Witz erklären, weil dann war er nicht gut oder dann war das nicht zugeschnitten genug aufs Publikum. Also muss man quasi eine Grundausbildung mitbringen oder wie weit geht man runter und sagt, okay, man muss so breitenwirksam sein, dass auch wenn man kaum politische Vorkenntnisse hat, man zumindest ein paar Schmähs in einem Artikel versteht.
Ich kann mir gut vorstellen, dass gar nicht so wenige Leute wirklich nicht jeden Witz verstehen, den wir bringen, weil wir einfach auch so breit sind. Also wir bringen vielleicht einmal was, wo wir Schüssel kritisieren für seinen Lukoil-Job. Wir bringen vielleicht einmal was, wo man den neuesten TikTok-Trend kennen muss, um das zu verstehen. Also ich glaube, prinzipiell kann man gar nicht alles wissen, worüber wir schreiben. Aber man sollte natürlich schon wissen, oder sagen wir so, wenn man jetzt nicht einmal weiß, wer Bundeskanzler ist oder so, dann würde ich diese Personen auf den Ö3-Wecker verweisen, weil dann, also das sind so gewisse elementare Dinge, muss man schon wissen, glaube ich, um zumindest einen Bruchteil der Artikel zu verstehen. Das auf jeden Fall. Es ist einfach vielleicht so eine allgemeine Kenntnis über gegenwärtige Ereignisse. Das ist vielleicht das, was man schon irgendwie bräuchte, um das meiste zu verstehen.
Also es gibt ja so vielschichtige Witze dann auch, wo man halt vielleicht die erste Hälfte versteht und die zweite nicht. Und ein bisschen lebt das ja auch davon, dass sich derjenige, der es versteht, dann besonders klug vorkommt. Ja. Auch, oder? Aber das ist ja einer der besten Fernsehwitze, den ich jemals gehört habe, hat er quasi auf mein intellektuelles Selbstbedürfnis abgezielt. Das war von Switch Reloaded, wo sie irgendwie so Fernsehnachrichten gemacht haben und dann so, ja, eine Familie ist beim Tapezieren ihrer Wohnung gestorben, weil sie mit den Händen an der Wand festgeklebt sind und so. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen erhöhter Viskosität. Da muss man schon mal wissen, was Viskosität ist. Der war schon mal nicht schlecht.
Was ist Viskosität?
Sagt der Moderator so, das ist die Substanz von Flüssigkeiten. Viskose. Ja, je viskoser etwas ist, desto mehr klebt's. Und dann sagt der Moderator dann so abschließend, ja, meine Damen und Herren, der Tod ist ein Kleister aus Deutschland. Und das ist halt schon, wenn man weiß, dass es ein Gedicht von Paul Celan ist, der Tod ist ein Meister aus Deutschland, dann findet man das natürlich unglaublich hilarious. Ansonsten ist es halt ein guter Reim, aber ich sage mal, wie eben vorher, man fühlt sich dann halt schon sehr toll, wenn man es verstanden hat.
Also so viel Vorwissen setzen wir bei der Tagespresse nicht voraus. Aber natürlich, manchmal macht es einfach Spaß, so einen Witz einzubauen. Also ich zum Beispiel, manchmal baue ich einfach gerne einen Witz ein aus Der Pate, weil ich weiß, dass alle Leute, die Der Pate kennen, einfach den Witz geil finden werden. Also wir haben schon auch so, manchmal gehen wir so bewusst in die Nische und wissen dann auch, dass 80% das nicht checken werden. Aber die es checken werden, die finden es dann halt einfach sehr lustig.
Also Humorverständnis als Distinktionsgewinn auch irgendwo. Ich bin so klug, ich habe diesen Witz sogar verstanden oder ich bin so klug, ich habe so einen distinguierten Witz gemacht. Aber es ist ein bisschen, habt ihr da dieses Simpsons-Prinzip dann auch? Also ich glaube, das Simpsons-Prinzip, Moser und ich sind ja große Fans, machen ja auch gerne mal eine lame Simpsons-Referenz. ist ja, glaube ich, das, man hat was ganz Plumpes, das gefällt den Kindern, und dann hat man ganz, ganz versteckte, nuancierte Witze, wo dann auch die Erwachsenen was finden, wenn man eben eine Filmreferenz hat oder ein Zitat und dergleichen. Ist das auch so ein bisschen euer Ansatz, dass man sagt, okay, vielleicht ein bisschen was für jedermann, jeder Frau und dann etwas für die absoluten Nerds, dass die auch so ein kleines Gem finden und sagen, boah, das ist ja ein Zitat aus dem 18. Jahrhundert oder wo auch immer.
Also wir sind in unserem Schreibprozess eigentlich sehr unmethodisch. Wir haben keine Zielgruppe, wir richten unsere Nachrichten nicht aus an verschiedene Gruppierungen, sondern wir setzen uns wirklich hin und versuchen, einen möglichst lustigen Text zu schreiben. Das ist eigentlich das, was wir machen. Wir wollen eine Geschichte, eine nette Geschichte, und wir wollen viele gute Witze, aber dass wir jetzt irgendwie versuchen, in die Breite zu gehen, ich finde, das ist für Satire immer ein bisschen gefährlich. Weil dann riskierst du, dass du einfach irgendwie nicht den bestmöglichen Witz bringst, und weil du einfach versuchst, alle möglichen Gruppierungen zufriedenzustellen. Also wir schreiben einfach drauf los, und die geilsten Witze kommen in den Artikel und die schlechten Witze streichen wir. Das ist, glaube ich, unser Schreibprozess.
Hast du das Gefühl, dass so klassische Medien und Satire irgendwie funktionieren oder nicht? Denk dran, wir haben damals dann bei NZZ.at einmal gesagt, wir müssen jetzt Satire machen, was natürlich überhaupt in die Hose gegangen ist, weil das einfach niemand von dem Medium erwartet, erhofft oder sonst irgendwas hat. Und ich habe dann auch einen Satire-Text geschrieben, der nie erschienen ist, weil man gesagt hat, das können wir nicht machen, da hängen sie uns auf. Weil wir haben irgendwie alle Parteien im Wiel-Wahlkampf irgendwie genommen, und dann bei einem war die Neos, wollen die Donauinsel privatisieren, dann haben die Leute geglaubt, das stimmt wirklich. Und dann ist es überall umgegangen, und die Beate Meinl-Reising hat sich rechtfertigen müssen, dass sie für die Donauinsel nicht privatisieren. Ich meine, im Text ist drinnen gestanden, das Schlimmste an der Donau ist, dass man sie von Döbling aus sehen kann. Aber und einer war dann über die SPÖ, wo ich dann halt geschrieben habe, sie inserieren jetzt noch mehr in Gratiszeitungen, damit sich die Obdachlosen damit ihre Schlafsäcke ausstopfen können, weil das wärmt ja auch von innen, und dann inserieren sie gegen Armut, weil das hilft ihnen. Und dann habe ich gesagt, nein, das können wir nicht machen. Und jetzt kürzlich haben Kollegen von mir von Voll.at eine Geschichte gemacht zum Skandal in Vorarlberg, wo sie so gesagt haben, ja, wer könnte der nächste Landeshauptmann werden, wenn der Wallner zurücktritt, und haben halt auch so satirisch alle möglichen Leute aufgezählt, und dann hat sich sogar der Landeshauptmann im Landtag darüber aufgeregt, dass sein hohes Amt da beschädigt wird. Funktionieren Medien, die ansonsten einen seriösen Anspruch haben, und Satire überhaupt, oder sagst du, das sollte man eigentlich eher trennen wie Öl und Wasser?
Ich finde zwar, dass sich Satire und Journalismus sehr ähnlich sind in ihren Aufgaben in der Gesellschaft, finde aber, dass sie überhaupt nicht nebeneinander existieren könnten. Also es wäre, glaube ich, sehr bizarr, wenn ich jetzt zum Beispiel die Kronenzeitung aufschlag und auf Seite 3 ist irgendein satirischer Text, der nicht stimmt, sondern der so mit dem Mittel der Übertreibung arbeitet. Das wäre für mich total schwer zu unterscheiden. Ich finde es witzig ist ja, dass auf Seite 3 eigentlich eine nackte Frau ist, und das passt als Krone-Leser viel weniger überrascht, aber so ein satirischer Text, das würde einfach nicht passen, und umgekehrt dasselbe. Also wenn wir jetzt irgendwas bringen, was einfach stimmt, ich meine, das haben wir einmal gemacht als Witz, bei der Eva Klawischnik damals, und damit ist der Witz auch erzählt. Du machst das einmal, wir können jetzt nicht einmal die Woche eine wahre Geschichte bringen. Das wäre halt dann irgendwann als Witz, hat sich's erzählt, und es hätte dann auch keinen, also die Leute lesen uns nicht, weil sie wissen wollen, was wirklich passiert ist, sondern Leute lesen uns, weil sie eher so einfach eine neue Perspektive auf irgendein Thema suchen, und weil sie lachen wollen vielleicht. Also Es ist unsere Arbeit ist zwar verwandt, aber es kann trotzdem nicht im selben Raum irgendwie. Also ein Chirurg arbeitet auch in einer anderen Praxis vielleicht als ein Psychiater. Die haben beide ähnliche Aufgaben, aber ihre Werkzeuge sind einfach sehr unterschiedlich, und es würde nicht funktionieren, wenn sie im selben Raum arbeiten.
Jetzt kommen wir zur 0815-Frage, die ich vorher stellen wollte. Ist Österreich manchmal zu satirisch, um persifliert zu werden? Ich denke so, die 50.000 Euro Ohrringe von der Ex-Außenministerin oder solche Dinge. Oder jetzt gerade heute hat mir, ich kann es euch ja vorlesen, das ist das Gute, posten kann man sehr schwer, weil da habe ich ein Problem mit dem Urheberrecht, aber es hat mir jemand ein wunderbares Foto geschickt mit dem Herrn Kessler, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, das ist der, der in Vorarlberg mit beim Wirtschaftsbund dieses Problem mit den Inseraten verursacht hat, neben Harald Mahrer, und hat beide sehr fröhlich, man sieht's da, ihr habt das Privileg, es sehen zu können, und drunter dann ein Kommentar von Harald Mahrer mit: Jürgen Kessler, Nummer 1 im Ländle, the best man for the job, let's keep on pushing. Das natürlich retrospektiv dann relativ witzig ist, wenn niemand mehr was mit ihm zu tun haben will, weil man ihm jetzt halt alles übel der Welt umhängt und der dafür verantwortlich ist. Und dann denke ich mir halt manchmal, das kann man eigentlich nicht erfinden. Habt ihr auch öfter solche Momente?
Wollte ich übrigens auch fragen, diese klassische Frage ist...
Ich habe ja gesagt, das ist eine 0815-Frage.
Ja, aber es ist halt, sie drängt sich gerade in letzter Zeit so enorm auf, und du hast wahrscheinlich auch, Fritz, wird mir wahrscheinlich auch jetzt x-mal die Frage gestellt, ja, ihr seid ja arbeitslos, weil die österreichische Politik sowieso schon so autosatirisch ist und eben besser als Satire und was weiß ich alles, ja.
Ja, man wird es natürlich öfter gefragt, aber es ist auch irgendwie naheliegend, wenn man in Österreich wohnt. Das ist wahrscheinlich so der erste Gedanke, den man hat, wenn man irgendwie an so eine Satire generell denkt. Und die Antwort ist, dass genau dieses Bescheuerte, dieses Lächerliche, dieses Absurde, das ist unser Treibstoff irgendwo. Also wir brauchen das geht durch unseren Motor und sorgt dafür, dass wir irgendwie unsere Arbeit machen können. Und ich glaube, also die Zeitpunkte, die Monate, wo wir die wenigsten Zugriffe haben, sind meistens so die Sommermonate, wo irgendwie politisch nichts passiert, wo das Parlament zu hat, oder auch generell Phasen, in denen einfach gerade gute Regierungsarbeit geleistet wird. Also das ist für uns auch immer sehr, sehr schlimm. Also ich würde eher meinen, dass wir mit diesem Absurden, dass uns eigentlich sehr hilft.
Das heißt, du bist ja auch gewissermaßen ein Krisenprofiteur. Je absurder die Regierung, also es ist nicht so, wie manche sagen, ihr werdet quasi überflüssig, weil die Politik sich selbst schon genug, ich will jetzt kein unflätiges Wort verwenden, aber eben selbst schon absurd genug ist, dass es gar nicht mehr die Satire braucht. Aber ihr profitiert eigentlich davon, wenn es richtig absurd wird.
Ja, wir profitieren total vom Niedergang der Demokratie irgendwie, weil gerade so diese letzten Jahre, immer wenn ein neuer ÖVP-Skandal war oder so, wir haben immer gemerkt, dass wir einfach bessere Artikel schreiben können, bessere Witze bringen und mehr Zugriffe haben, weil das, was wir sagen, auch an Relevanz gewinnt. Wenn jetzt einfach der halbe Staat einstürzt und es gibt irgendwelche Chats oder Ibiza-Videos, dann interessieren sich auch einfach die Leute einfach sehr für politische Satire. Aber ich glaube, das ist auch ein Phänomen, das haben alle Medien, zum Beispiel auch während Corona erlebt, im ersten Corona-Lockdown. Jeder Branchenkollege, jede Branchenkollegin, mit der ich über dieses Thema spreche, erzählen mir alle dasselbe. Erster Lockdown, einfach extrem viele Klicks, das haben wir auch erlebt. Also so diese Krisen und diese Troubles, Absurde, Skandale, einfach Emotionen, das ist das, was Journalismus und Satire einfach relevanter macht.
Kann man dann auch irgendwie gut bürgerlich entrüstet sein, wenn's der Job ist, dass man auf dem Grab der Republik tanzt? Also kann man dann auch sagen, eigentlich ist das schon arg und gehört abgestellt, oder sitzt da immer so ein kleiner Teufel auf der Schulter, der sagt, macht's nur weiter?
Na, also ich lasse jetzt nicht die Sektkorken knallen. Es gibt einen professionellen Zugang, und der professionelle Zugang ist einfach, hey, aus jedem Thema das meiste rausholen. Und dann gibt es natürlich noch einen persönlichen Zugang. Und ich als Bürger bin natürlich, habe mir schon wirklich große Sorgen gemacht, zum Beispiel, wie ich gesehen habe, wie die neue ÖVP an der Demokratie sägt und solche Sachen. Also ich habe dann schon noch natürlich als Mensch, als Bürger, der hier irgendwie seine Zukunft sieht, ein viel, viel tiefer gehendes Interesse an einem funktionierenden Staat, als quasi der Satiriker in mir, der einfach jetzt heute gerne 50.000 Likes bekommen würde. Also so ist es dann auch wieder nicht. So zynisch bin ich noch nicht, aber vielleicht dann in 2 Jahren, also keine Ahnung.
Die Idee, dich anzuschreiben und zu fragen, ob du mal bei uns vorbeischaust, hatte ich, wie ich dein Interview im Standard anlässlich von deinem Buch gelesen habe und gemerkt habe, Moment einmal, man erwartet ja quasi, jetzt wird es ein total lustiges Interview, und wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob dir das auch manchmal passiert, wenn du bei einer Party oder sonst wo bist, dass die Leute sagen, hey, sei mal lustig, erzähl einen Witz oder...
Es passiert mir nie im Privatleben, sondern eigentlich immer nur bei Interviews oder solchen Geschichten. Also das merke ich schon so, speziell so Radio-Interviews oder so, dass ich dann merke, so, jetzt werde ich unter Druck gesetzt, dass ich irgendwie eine Wuchtel raushaue. Ich bin da aber immer ganz transparent. Ich sage denen immer sofort, dass ich einfach ich bin kein Kabarettist, also ich bin jetzt kein Schmähführer und ich bin jetzt nicht bei der Party, stehe ich nicht im Mittelpunkt und erzähle irgendeine geile Geschichte, sondern ich bin eher so, der Satiriker ist eher jemand, der beobachtet, der sich seine Gedanken macht und dann halt runterschreibt. Also ich bin dann immer ganz offen und sage einfach, dass ich überhaupt nicht die Fähigkeit habe, auf einer Bühne einen Witz zu erzählen. Das ist eine ganz andere Kunstform. Ich habe großen, großen Respekt vor Leuten, die das gut können. Aber auch einige Kabarettisten, die ich sehr schätze, einige aus dem deutschsprachigen Bereich. Und es ist eine große Kunst, einfach Leute unterhalten zu können. Aber ich mache was anderes. Also darum bin ich da auch immer ganz offen.
Und was ich nämlich eigentlich eben in Bezug auf das Standard-Interview dann nachfragen wollte und eben auch auf dein Buch, du hast ja auch am Cover diesen Kapitolsturm, also eben eines dieser ikonenhaften Bilder von diesem Sturm. Und da hat man ja auch mit dir gesprochen über Twitter, über die Verantwortung von sozialen Medien. Und ich war eben so überrascht, mir dachte, Moment, das liest sich ja jetzt eigentlich eher wie eine durchdachte Analyse von einem Medientheoretiker, um dir da jetzt kurz ein paar Rosen zu streuen. Und da war ja noch Twitter pre-Elon Musk. Wenn man jetzt dich nochmal fragen würde, was glaubst du, sind da jetzt die Auswirkungen, gar nicht so sehr auf die Zukunft, aber bestätigt das deine Thesen eben zum negativen Potenzial auch von Social Media, auch von Radikalisierung, auch von dem Free Speech Ansatz, den Elon Musk verfolgt, einfach zu sagen, man darf alles sagen, was strafrechtlich in Ordnung ist? Oder ändert das eigentlich nichts an deiner Grundanalyse eben, dass du darauf hinweist, auch warnst, aber gleichzeitig, du ja auch quasi, ich meine, auf Twitter bist du, glaube ich, nicht sehr aktiv, aber jetzt zumindest trotzdem irgendwo von Meinungsfreiheit ja auch profitierst, beziehungsweise dich ja auch oft darauf berufen musst, von Berufswegen allein schon, zu sagen, Moment, ihr könnt noch so angefressen sein, ihr könnt mich da jetzt nicht wegen Ehrenbeleidigung oder sonst was klagen, weil ich habe ja doch einen gewissen Schutz, künstlerische Freiheit, Meinungsfreiheit und so weiter. Mhm.
Also in meinem Buch habe ich im Prinzip argumentiert, dass die sozialen Medien in ihrer heutigen Form einfach zu einem Marktversagen führen, weil sie gewisse externe Schäden, weil ihnen der ökonomische Anreiz fehlt, gewisse Schäden zu korrigieren, die sie verursachen. Also speziell Fake News und die Verbreitung von polarisierenden und angstmachenden Inhalten. Also das sind für mich Dinge, die durch Social Media begünstigt werden und Social Media Firmen, denen fehlt einfach der ökonomische Anreiz, dass sie jetzt zum Beispiel genug Content-Moderatoren einsetzen, die Fake News rausfiltern und so weiter und so fort. Und im Kontext von dieser Elon Musk-Story jetzt, ich meine, prinzipiell finde ich ja das Vorteile und Nachteile, wenn wir Medien privat halten. Und für mich überwiegen die Vorteile, weil einfach private Unternehmen sehr, sehr innovativ sind und wir das, glaube ich, jetzt gerade gut brauchen können in Zeiten wie diesen, wo sich der technologische Fortschritt so schnell bewegt. Aber ich glaube auch, dass wir Social Media sehr stark regulieren müssen, weil sie einfach gewisse Dinge nicht lösen wollen, die sie verursachen. Und eines davon ist einfach, dass wir mit Algorithmen besser umgehen müssen. Also ich finde es echt schlimm, dass Algorithmen heute so designt sind, dass sie einfach Fake News bevorzugen. Ich finde es schlimm, dass Algorithmen so designt sind, dass sie extrem polarisierende Inhalte rausfiltern und verbreiten. Das sind so für mich die Probleme. Und wer jetzt ein Medium besitzt, finde ich, in einer idealen Welt hat das nicht so viel Einfluss auf die Ausrichtung des Mediums. Elon Musk konkret, ich meine, ich kenne den Typen nicht, ich würde ihn einschätzen als einen totalen Narzissten, der halt einfach irgendwie immer das macht, was ihn in die Medien bringt, in die Schlagzeilen bringt. Ich finde seine Aussagen zu Presse, zu Redefreiheit sehr naiv. Also ich finde sie wirklich sehr naiv. Ich finde, sowas kann nur jemand sagen, der aus einem Land kommt, der noch nicht erlebt hat oder noch nicht so arg erlebt hat, vielleicht wohin das führt, wenn man wirklich alles verbreiten darf, bis hin zur Holocaust-Leugnung oder solchen Dingen. Ob das jetzt Twitter kaputt macht, glaube ich jetzt nicht, weil es muss ja trotzdem noch irgendwie als Produkt weiterhin funktionieren. Es muss weiterhin in den Apple Stores und so weiter drin sein können. Das heißt, es wird jetzt auch nicht irgendwie für Nazi-Propaganda geöffnet werden können oder solche Dinge. Das ist so mein Take irgendwie zu der ganzen Geschichte.
Hast du jetzt während der Corona-Pandemie, von der wir jetzt alle nicht wissen, ob es jetzt vorbei ist oder nicht, oder man tut halt wieder mal so, wir sind in der Phase der Selbstverleugnung vielleicht oder der Hoffnung, je nachdem, wie man es nimmt. Hast du da irgendwie so auch eine Veränderung eurer Perzeption festgestellt, dass das, man, es hat ja gerade am Anfang, wo diese Satireportale aufgekommen sind, immer wieder so die Phase gegeben, wo die Leute ja wirklich dann geglaubt haben, was ihr schreibt, sonst das während Corona auch gegeben, weil bei uns ist es ja quasi umgekehrt, uns glaubt ja niemand gar nichts mehr, sondern wir ja abwechselnd von den Pharmakonzernen, von den politischen Parteien oder von sonst irgendwem bezahlt, oder von den Juden oder den Nazis oder beiden. Wie geht's euch da mit dieser ganz komischen Nachrichtenlage, in der jetzt plötzlich Fake News eine größere Rolle spielt, als man es halt vorher zumindest gefühlt hat?
Ja, ich finde das irgendwie eine ganz witzige Zeit, weil ich finde, was gerade irgendwie oder worunter die Medienbranche am meisten leidet, ist, dass sie irgendwie einen totalen Machtverlust durch das Internet erlebt haben. Das Internet mit seiner Demokratisierung des Internets, Demokratisierung klingt so toll, und in der Praxis heißt es einfach, dass nicht mehr Medien entscheiden, wie die Welt uns herum ausschaut, sondern jetzt entscheiden es halt, im Endeffekt kann ja jeder ein Medium gründen und jeder kann sein eigenes Weltbild verkaufen, und dementsprechend diese Einordnung, diese Macht zur Einordnung hat sich jetzt schon so verstreut, und das führt dann einfach dazu, dass es schon Gruppierungen gibt, die sich selber irgendwie ermächtigen über ihre eigenen Kanäle und dann halt in diesen Machtkampf mitmischen. Und ich finde, dass die Querdenkerbewegung und ihre Opposition zu was sie Mainstream-Medien bezeichnen, was ich ja auch schon so einen idiotischen Begriff finde. Ich finde, dass die Querdenkerbewegung und ihre Antipathie gegenüber Journalismus einfach ein Symptom von dieser Demokratisierung des Internets ist. Wir merken natürlich, dass es mehr Anfeindungen gibt, das lesen wir. Es ist jetzt nicht viel mehr geworden, es ist jetzt nicht extrem, es ist jetzt nicht so, dass ich 10 Morddrohungen am Tag bekomme. Aber es ist schon irgendwie eine andere Stimmung als noch vor 5 Jahren, das würde ich schon sagen.
Was ich auch ein bisschen absurd finde, ist, dass, obwohl es eben, wie du sagst, diese Demokratisierung gibt, auf die ja klassische Medien dann oft auch ein bisschen beleidigt reagieren, weil man so fallen from grace und so weiter, die Leute doch immer noch eine andere Erwartungshaltung an klassische Medien haben, obwohl sie ihnen sonst jeden Anspruch absprechen. Also sie nehmen dieses Informationsmonopol weg, aber die klassischen Medien müssen trotzdem noch brav sein. Ich habe das ein bisschen gemerkt, als ich also Corona-Demonstranten als Idioten und Gesindel bezeichnet habe, und dann sagt, das kann man ja nicht machen und so, und sagt, wieso, sie sind es ja auch. Und dann kommt aber wirklich auch von diesen Leuten, die ja ansonsten auch nicht verlegen sind mit Beleidigungen, dann wirklich so der Vorwurf, wie kann man das nur, und sie wollen ein seriöser Journalist sein, und dann denke ich mir, ja, aber es ist halt einfach die Wahrheit, und in der Bewertung der Wahrheit muss man halt manchmal auch einen Schritt weitergehen und unhöfliche Wahrheiten aussprechen. Aber hast du also das Gefühl, dass man dann zu euch kommt und sagt, so, naja, das darf Satire jetzt aber nicht, und dann just eben die Leute, die selber total ausscheren?
Also ich weiß es nicht. Ich kann natürlich nie kontrollieren, was jemand, der uns irgendwas schreibt, was der sonst so verzapft, das kontrolliert. Also das forsche ich auch nicht nach. Ich meine, natürlich bekommen wir öfter irgendwie zu hören, worüber wir nicht schreiben dürfen und welcher Witz nicht geht und was die Grenzen sind und wie wir sie überschritten haben. Und ja, ich meine, natürlich ist auch die Corona-Gegnerbewegung oder Corona-Leugnerbewegung ist ja auch eigentlich voller Widersprüche, muss man ja auch sagen. Und das ist sicher einer davon. Aber ich möchte jetzt auch nicht irgendwie alle in einen Topf werfen. Also ich bin, natürlich muss man als Journalist oder als Medium, wenn man als seriöses Medium auftritt, wird man natürlich an anderen Maßstäben gemessen als jetzt irgendein TikToker. Das ist ganz klar und hängt einfach mit dem Selbstverständnis zusammen, das Journalisten an den Tag legen und das Medien an den Tag legen, finde ich. Und mehr mit der historischen Rolle oder mit dem historischen Bild, das wir von Medien gewonnen haben vielleicht.
Merkt ihr das jetzt auch, dass da jetzt quasi so eine Verlagerung kommt? Also Putin hat quasi Corona weggebombt und jetzt reden wir nur noch über Russland und Ukraine. Und wenn ihr da einen lustigen Artikel macht, dass dann sich vielleicht jemand, der Russland, beziehungsweise die russische Regierung und vor allem deren Präsidenten ganz toll findet, dass der sich besonders auf den Schlips getreten fühlt und jetzt quasi ablöst davor die fanatisierten Corona, wie auch immer man es nennen will, die Begriffe sind eh alle so ausgelutscht, aber eben, dass das auch bei euch das Thema weggebombt hat, im traurigen Sinne, im wahrsten Sinne des Wortes?
Das Thema Corona ist seit dem Ukraine-Krieg auf jeden Fall aus der Berichterstattung bei uns verschwunden, weil wir einfach uns und wir haben einfach über Corona jeden Witz gemacht. Und Ukraine ist gerade viel relevanter. Was jetzt so die Anfeindungen betrifft, muss ich sagen, wir haben bis jetzt noch nichts bekommen von jemandem, den ich als Putin-Versteher bezeichnen würde, dass diese Gruppierung uns irgendwie beschimpft oder so. Mein Eindruck ist, dass die ziemlich leise sind seit dem 24. Februar. Also ich lese zum Beispiel immer extrem gern Online-Diskussionen in den verschiedensten Online-Foren, weil mich total fasziniert dieser ungeschönte Blick in die Volksseele. Und ich habe halt schon auch immer gemerkt, dass einfach die russischen Propagandapositionen im Standardforum sehr viel Widerhall finden. Aber jetzt seit dem 24. Februar haben diese ganzen russischen Propagandanarrative, die sie versucht haben in Europa zu etablieren, finde ich, so viel Kraft verloren. Und das merkt man halt einfach daran, dass die Ukraine, also die russischen Positionen, Propagandapositionen bei uns kaum noch vorkommen eigentlich im Diskurs. Einfach weil die, finde ich, so viel Glaubwürdigkeit verloren haben. Und das ist zumindest für mich auch die Erklärung, warum wir jetzt nichts zu tun haben mit sogenannten Putin-Verstehern. Also die spüre ich eigentlich nicht bei uns im Postfach oder auch im Online-Diskurs.
Wenn jetzt zum Beispiel der russische Außenminister sagt, dass der ukrainische Präsident, der ja Jude ist, dennoch ein Nazi ist und dass Hitler auch jüdisches Blut hatte. Das ist ja jetzt etwas, was einerseits absurd ist, andererseits auch ganz tief verwurzelter Antisemitismus, der ja bis hingeht zu den Protokollen der Weisen von Zion und allen möglichen ganz absurden Theorien. Jetzt würde ich mir denken, aber ich bin ein allgemeiner, Moser sagt es in jeder Folge, ich bin natürlich ein sehr, sehr vorsichtiger Mensch, übervorsichtig. Aber das ist jetzt sowas, das ist ja eigentlich auch eine Steilvorlage, aber andererseits ist das halt sehr heikel, gerade das Thema Antisemitismus ist ja enorm heikel. Das ist ja eines der Tabus, die wir vor allem im deutschen Sprachraum haben. Überlegt man dann, ob man sagt, okay, mach mal was dazu, zu solchen Stellungnahmen, oder sagt man da im Zweifel, das ist die Mischung aus Russland, Antisemitismus, die ist uns ein bisschen zu arg.
Prinzipiell haben wir Antisemitismus immer bei anderen kritisiert. Also zum Beispiel kritisieren wir immer den FPÖ-Antisemitismus, haben da viele Artikel dazu geschrieben. Also das Thema eignet sich prinzipiell schon für Satire. Mein Problem als Satiriker mit dem Ukraine-Krieg ist aber generell schon seit Anbeginn, dass die meisten Nachrichten, die ich vom Ukraine-Krieg lese, die finde ich halt einfach, lösen bei mir so richtig so ein grindiges, schieres Gefühl aus. Also wenn ich zum Beispiel diese antisemitische Propaganda höre, die das russische Außenministerium, das muss man sich mal vorstellen, allein heute gebracht hat, und wenn man so von den Kriegsverbrechen liest und so weiter, das ist einfach, ich finde das einfach so abstoßend und widerlich, was die Russen dort veranstalten. Und das ist dann auch für mich schwierig, dann irgendwie einen locker flockigen Witz darüber zu machen. Also wenn, dann vielleicht einen ernsten Witz oder einen ernsten Artikel. Aber wir haben einfach bei vielen Dingen, wir versuchen dann eher so zu verarschen, so die Unfähigkeit der russischen Armee. Also zum Beispiel, wir haben dann schon einen Artikel darüber gebracht, wie die Moskwa, also das fette Schiff, das Flaggschiff der Russen versenkt wurde. Weil es einfach irgendwie auch einfach eine Ironie der Geschichte ist, dass die Russen ihr Flaggschiff in den Krieg verlieren. Aber meistens ist es einfach, das meiste, was ich empfinde, ist wirklich einfach so abgrundtiefer, einfach so ein Entsetzen, das ist vielleicht das richtige Wort dafür. Und man kann dann, wie gesagt, einfach nicht so locker, es ist schwierig, dann drüber zu schreiben, auf jeden Fall.
Die Metaebene geht ja zumindest vielleicht noch eben, dass man, also was ich mir dann gedacht habe, ist zum Beispiel, dass zum Beispiel anscheinend für die SPD, so wirkt es manchmal, der größte Feind der ukrainische Botschafter ist und man sich an dem abarbeitet, anstatt an der eigenen Russlandpolitik vielleicht sich neu abzuarbeiten oder zu überlegen, was da war. Oder eben auf aller Metaebene, also eben über Kriegsverbrechen, auch das Gefühl, das du beschreibst, klingt sehr vertraut. Also das ist für mich auch, wenn man das liest, ich unterrichte ausgerechnet dieses Semester auch einen Kurs zum humanitären Völkerrecht, und es ist einfach bizarr, wenn man über etwas unterrichtet, das ein so schweres Fach ist im doppelten Sinne, und dann quasi bespricht ein Video oder eine Nachricht, die ein paar Tage oder vielleicht ein paar Stunden alt ist. Und diese, ich habe da auch so ein Gefühl von Beklemmung, dass ich mir dann eben denke, was kann man dazu eigentlich noch sagen? Wir diskutieren da im temperierten Hörsaal Dinge, die gerade in Echtzeit quasi passieren. Also es ist immer was anderes, wenn ich da etwas vom Zweiten Weltkrieg durchdekliniere, weil einfach eine historische Distanz ist, die eine gewisse emotionale Kühle zulässt. Auch nicht zu viel natürlich, aber es ist einfach ein Unterschied, ob da Jahrzehnte dazwischen liegen oder ob es quasi in Realtime passiert. Und wir dann darüber reden, darf man einen Zivilisten angreifen, der einen Molotow-Cocktail wirft? Was ist eine Levée en masse? Wann darf man Kollateralschäden in Kauf nehmen, weil das militärische Ziel so wichtig ist und so weiter und so fort. Also das ist das quasi, das wäre ja dann eine Grenze eigentlich, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass man wirklich sagt, okay, darüber braucht man jetzt nicht in irgendeiner Form satirisch tätig werden, aber man kann über einzelne Aussagen oder eben über militärische Nachrichten, die aber jetzt nicht mit Kriegsverbrechen zu tun haben, eben altes Kriegsgerät, wo ein Batschen ist, weil das lange nicht bewegt wurde und dann bleiben die da stecken, oder eben das Versenken von einem Schiff, das ausgerechnet Moskwa heißt. Habe ich dich richtig verstanden? Also man kann auf dieser Metaebene, wenn es um die Diskussionen geht, das geht leicht, aber sobald es wirklich um Leid geht, da ist dann eine Grenze, weil es einfach nicht nur geschmacklos wäre, sondern auch einfach mit sich selbst emotional sich gar nicht ausgeht. Also man hat dann anscheinend, das, was du vorher gesagt hast, das ist das Bauchgefühl.
Genau. Also der ausschlaggebende Parameter wäre wär eben bei diesem Thema, beim Thema Ukraine-Krieg, halt immer das Bauchgefühl und das Gewissen. Also wir überlegen uns ja was hinter den Texten und wir wollen halt dann nicht irgendwie jetzt uns über Kriegsopfer lustig machen oder so, sondern wir wollen dann schon noch irgendwie den richtigen treffen. Und das ist so die Überlegung. Wir haben zum Beispiel jetzt sehr oft geschrieben über diesen offenen Brief der 28 Intellektuellen in Deutschland und dass man da halt irgendwie in diese Debatte einsteigt und dann auch Stellung bezieht. Das ist ja auch wichtig bei uns. Wir beziehen ja immer klar Stellung. Wir sind jetzt nicht wie ein Journalist, der nüchtern berichten kann, was passiert ist, sondern wir sagen halt wirklich in unseren Witzen, das ist gut und das andere ist schlecht. Also wir haben da noch dieses wertende Element immer mit drin.
Ich habe eine Frage an den Moritz jetzt auch. Und also an euch beide. Wisst ihr, wie hat Satire eigentlich im Ersten, Zweiten Weltkrieg funktioniert? Also hat man sich da auch getraut, zum Beispiel die eigene Armee ins Lächerliche zu ziehen? Hat man den Kaiser während dem Krieg ins Lächerliche gezogen? Hat man sich da das getraut? Wisst ihr das?
Eigentlich nicht wirklich. Also es hat in der Monarchie eine sehr verbreitete Armeesatire gegeben bis zum Krieg. Also es gibt ja diese Satiremagazine, die man auch sehr schön nachschauen kann im Anno, dem Zeitungsarchiv der Österreichischen Nationalbibliothek, gratis online verfügbar. Da gibt es zum Beispiel Die Bombe, die war dann eher so ein Salonmagazin, leicht satirisch, oder Kikeriki, teilweise sehr scharfe Satire und dann immer weiter ins Antisemitische abdriftend. Und mit dem Krieg hat das dann relativ stark aufgehört. Ich finde, das ist aber nicht nur der Erste Weltkrieg so ein Einzelereignis, sondern das sieht man bei diesen Zeitschriften, zieht sich über mehrere Kriege hinweg. Dieses Kikeriki zum Beispiel hat es ja wirklich sehr lange gegeben, bis zum Anschluss. Und glaube ich, will mir jetzt nicht festlegen, aber in der Ersten Republik auf jeden Fall noch. Die waren zum Beispiel sehr deutschnational, Schönerianer und da sehr und eben auch immer sehr antisemitisch. Und dann ist der Krieg von 1866 gekommen und 1866 war der Krieg, oder? Na gut.
Na, welcher jetzt? Deutschland, Österreich?
Der Deutsche Krieg, der sogenannte, der preußische
Österreich. 1866, Königgrätz. Ja, 66. Gerade jetzt Karlowe heute.
Oh, müsste man eigentlich fast schneiden, aber ich stehe zu meinem Fehler. Jedenfalls kommt da dieser Krieg und man merkt, wie halt die Satire dann plötzlich antipreußisch wird. Obwohl die vorher sehr pro Preußen waren und diesen Reichsgedanken auch hochgehalten haben. Und plötzlich ist dieser Wilhelm I. von Preußen nicht mehr der hochgehaltene Friedensherrscher, sondern der stürzt von seinem Thron und das, man merkt, wie das rübergeht. Diese Kriegssatire, die irgendwie alle aufs Korn nimmt, die findet man eigentlich nur in den neutralen Staaten, in der Schweiz zum Beispiel der Nebelspalter, gibt es glaube ich auch ein Online-Archiv, haben auch sehr gute Karikaturen, sowohl zum Ersten als auch zum Zweiten Weltkrieg und ich habe einmal an Geschichte-Schulbuch auch mitgearbeitet und das sind eigentlich die einzigen Karikaturen. Ich habe immer sehr gern Karikaturen verwendet, weil die auch eigentlich immer so das ein Gesamtproblem sehr konzise darstellen können. Und da gibt es zum Beispiel Kaiser Franz Josef, der umringt ist von lauter Frauen, die miteinander streiten. Das ist natürlich einerseits sehr zeitmäßig sexistisch, stellt auch die Völkerschaften dar und daneben gehen Italien und das Deutsche Reich spazieren, quasi die Herrscher alleine, weil die haben ihre Ruhe, die müssen sich nicht mit diesen ganzen Vielvölkerproblemen herumschlagen. Und das bringt es aber in einem Bild recht gut auf den Punkt, was das Problem war. Und das kann man die Schüler auch gut analysieren lassen. Und in Kriegszeiten ist es halt dann sehr schwer, da muss man dann auch immer aufpassen, was mutet man ihnen zu, dass sie nicht auf der Propaganda aufsitzen. Aber da gibt es dann eben in diesen Schweizer Magazinen eigentlich recht gute Sachen, wo man dann auch sieht, wie da ein differenzierterer satirischer Blick genommen wird.
Okay, interessant. Ich kenne mich natürlich nicht so gut mit aus mit diesem Thema, aber ich finde es auch jetzt so spannend zu sehen, wie eben dann in Kriegszeiten noch weiterhin Humor irgendwie beliebt bleibt. Also es gibt da zum Beispiel diesen Satire-Account von Sputnik, der heißt Not Sputnik, und die haben halt enorme Engagement-Raten. Also die gehen halt total durch die Decke und sind total beliebt und haben irrsinnig viele Follower. Und ich finde, das zeigt halt irgendwie schön, wie den Leuten in so Krisen wieder immer noch das Bedürfnis danach ist, das satirisch zu bearbeiten. Also ich finde, das sagt auch sehr viel darüber aus, was Satire eigentlich mit uns in unseren Gehirnen macht. Also dass uns das vielleicht gerade in stressigen Zeiten, in schwierigen Zeiten, in Kriegszeiten dann noch irgendwie eine Freude in den Alltag bringt oder uns hilft, den Alltag zu bewältigen vielleicht.
Man merkt dann übrigens auch, dass die Dinge dann nachgeholt werden. Also es gibt natürlich eine Kriegszensur und sobald der Krieg vorbei ist und das wegfällt, merkt man, wie die Satire dann auch wieder aufgeholt wird und man stellt dann Dinge dar, die man vorher nicht zeigen hat können. Also da werden dann, sobald die Republik ausgerufen ist, die Habsburger nach Hause geschickt und dann sieht man, wie sie halt vom Thron fallen, die Krone fällt runter oder sie müssen sich halt schleichen. Da gibt es dann eben sehr viel... Man merkt, da ist eine Energie da, die halt vorher unterdrückt worden ist. In den österreichischen Zeitungen war es ja dann auch so, dass gerade die sozialistischen Zeitungen, teilweise auch die Satirezeitungen, dass die dann im Ersten Weltkrieg dann die Stellen weiß gelassen haben, wo die Zensur zugeschlagen hat. Also sie haben sie dann nicht mit was anderem gefüllt, sondern sie haben sie einfach nicht gefüllt, damit der Leser auch sieht, da ist Zensur. Das ist ja auch irgendwie eine Art von Satire
fast. Ja, das mit dem Nachholen kann ich künstlerisch gut nachfühlen, weil ein gutes Setup kannst du nicht liegen lassen. Also wenn ein gutes Thema daherkommt, da muss einfach was dazu gemacht werden. Denen ging es sicher damals so wie uns, wenn irgendwas passiert.
Habt ihr eigentlich, das wollte ich schon länger fragen, habt ihr irgendwie so personelle und institutionelle Dauerbrenner, also so Sachen, wo man weiß, wenn ich den aushaut, dann der geht immer. So Harald Mahrer kriegt irgendeinen Posten oder so irgendwas.
Das hatten wir stark bei der Regierung Kurz noch. Also über Kurz hat eigentlich fast jeder Artikel funktioniert. Dasselbe mit Blümel, spätestens seit dieser Laptop im Kinderwagen-Geschichte. Ich glaube, allein dieser Laptop im Kinderwagen, über den haben wir sicher 15 Artikel gebracht. Und wir haben da auch den Zugang so, ja, solange wir die Witze selber lustig finden, bringen wir sie auch weiterhin. Also wir haben halt wirklich ein halbes Jahr lang fast nur gelebt von seinem Kinderwagen. Also wir haben natürlich schon so Themen, die wir öfter bringen, weil sie einfach besonders viel hergeben. Jetzt hat sich das alles geändert. Also jetzt haben wir natürlich seit einigen Monaten fast durchwegs neue Persönlichkeiten in der Regierung, zumindest auf der ÖVP-Seite. Und ja, dadurch müssen sich die Running Gags noch irgendwie bilden, denke ich.
Darauf. Wie ist eigentlich diese Doktoratsgeschichte mit der Aschbacher gegangen? War das auch sowas, wo wirklich gut gelaufen ist, oder war da die Realität schon so satirisch, dass die Leute kein weiteres Bedürfnis hatten?
Also das war schon ein gutes Thema für uns. Wir bauen auch heute noch manchmal in einem Textbaum irgendwie die Seepocken ein oder so. Also die Leute erinnern sich auch daran. Du baust das irgendwo ein und dann schreiben die Leute, hahaha, Seepocken. Also das geht dann schon auch über ins kollektive Gedächtnis, so richtig absurde Geschichten.
Ja, das geht uns da in Vorarlberg auch so. Es ist immer, also Vorarlberg ist ja wirklich ein Dorf und jeder ist mit jedem verwandt, kennt einander. Es ist teilweise wirklich arg. Und dann immer, wenn irgendein Moment ist, wo man halt auf sowas draufkommt, wie das ist die Cousine von dem und dem, ah ja, dann sage ich, ah, the world in Vorarlberg is too small. Also so eigentlich ursprünglich satirisch aufgearbeiteten Politiker-Statements, die verfleischen sich dann auch irgendwann.
Wie ist es denn eigentlich? Also ich meine, kann der Gorbach überhaupt noch irgendwo hin? Der kann ja nicht einmal mehr zu den Bregenzer Festspielen gehen, ohne dass ihn 1000 Leute anreden, world is too small, oder?
Ah, ich habe ihn schon länger nicht gesehen, aber er hat mir kürzlich geschrieben, ich muss ihm noch antworten. Er hat mir zu 50 Jahre neue gratuliert, dass wir gerade feiern. Also er ist schon noch da, ja. Aber ich weiß nicht, ich bin nicht so ein Society-Täger, ich gehe nicht so zu vielen Eröffnungen und so Sachen. Es ist, einerseits wäre ich nicht eingeladen und andererseits ist mir das auch nicht ganz unrecht. Ich glaube, es ist, man kommt nie ganz aus, man kennt Leute, es gibt immer irgendwelche Interessenskonflikte, aber je tiefer man drinnen ist, desto schwieriger wird es dann auch, Distanz zu halten. Aber ja, ich habe ihn jetzt auf den Festspieleröffnungsfotos, glaube ich, schon länger nicht mehr gesehen. Ne?
Vorarlberg ist für mich so ein mystischer Ort irgendwie. Es ist für mich so schwer vorstellbar, dass Vorarlberg wirklich zu Österreich gehört. Da ist irgendwie alles so anders. Habe ich das Gefühl, es ist so eine eigene Welt.
Es ist auch wirklich seltsam, da zu leben, ja.
Es ist ja auch, wir haben ja alle gedacht, Vorarlberg ist der sauberste Teil Österreichs. Wir haben alle gehofft, das ist quasi das, wenn jetzt so wie ein Potemkinsches Dorf oder wenn man Kriegsgefangene zeigen will, also wenn jemand vom Mars nach Österreich kommt und man möchte sich von der besten Seite zeigen, dann geht man mit den Leuten nach Vorarlberg. Und jetzt enttäuscht Vorarlberg auch.
Ich habe einen sehr lieben Onkel gehabt, der in Wien bei der Kriminalpolizei war und wirklich alles gesehen hat. Und der hat immer gesagt, ganz Österreich ist korrupt, nur Vorarlberg nicht. Und Gott sei Dank lebt er nicht mehr, Gott hab ihn selig, weil das hätte er, glaube ich, nicht verwunden, was da jetzt alles rauskommt. Ich sag, Vorarlberg ist schon nicht so korrupt wie Ostösterreich, das ist dann vielleicht wieder so die Eigenbrille, aber ich glaub's ehrlich, weil die Leute kennen einander einfach sehr und noch mehr als, jetzt Wien ist ja auch ein Dorf, aber es ist halt da noch einmal Ärger. Oder die sind halt wirklich hardcore miteinander verwandt. Alle, ich meine, der Gesundheitsminister ist mit der SPÖ-Chefin verheiratet.
Ich meine, das wusste ich gar nicht.
Näher geht's ja fast nicht mehr. Oder der Harald Walser, der für die Grünen im Nationalrat gesessen ist, ist der Schwager von Karl-Heinz Kopf. Und das sind halt einfach, sie sind alle verwandt und auch über Parteigrenzen hinweg. Und da muss man halt irgendeine Form von Professionalität entwickeln, weil man ja mit allen verwandt ist, ist man ja wieder mit niemandem verwandt bis zu einem gewissen Grad. Und man muss auch dazu sagen, Vorarlberger sind unglaublich kripfig, sagt man bei uns, also geizig wäre das bösere Wort, aber sie sind schon sehr auf den, man redet nicht über Geld und man wird, also da jemanden um Geld zu fragen, ist extrem verpönt und es ist eine, zumindest nach außen hin, sehr egalitäre Gesellschaft, also da geht man halt vorbei und da sitzt der Multimillionär im Kaffeehaus wie jeder andere auch und mir hat kürzlich ein Kollege erzählt, ihr kennt irgendwie reichere Leute und die waren dann in Wien und haben dort andere Vorarlberger mit Pelzmänteln entdeckt, was man in Vorarlberg ja nie tragen würde. Aber sie haben dann gesagt, naja, wir sind da halt auf Besuch bei den anderen Reichen in Wien und die tragen ja alle Pelzmäntel, da müssen wir uns quasi anpassen, aber in Vorarlberg würden sie den Pelzmäntel natürlich nie auspacken. Also, aber es ist schon ein reichlich absurdes Land und ganz hat sich's mir noch nicht erschlossen, vor allem diese komische Mischung aus Weltoffenheit und extremem Konservativismus. Also bei uns wird ja Kunst ausgestellt, da hätte man ja in Wien Anschläge drauf verübt, schon seit den 80er Jahren, das war nie ein Problem. Also so ein Antimodernismus, den gibt's da eigentlich nicht. Aber gleichzeitig ist schon, also so eine gewisse Grundkatholizität ist schon vorhanden bei den Leuten.
Moser, bevor wir eine eigene Vorarlberg-Folge draus machen,
wäre auch wertvoll,
und unseren Stargast-Zweck entfremden, möchte ich nochmal kurz zu dem zurück, was du gesagt hast über Sebastian Kurz. Weil mein Verdacht wäre ja, dass diese Geschichten gerade deswegen so gut gehen, weil er in den unter Anführungsstrichen Mainstream-Medien ja so gut weggekommen ist. Also weil er in der Krone nie kritisiert wurde, gefühlt. Oder wenn, dann nur so ein bisschen. Kurier sowieso, da wurde er abgefeiert, Presse und so weiter. Also dass quasi in sehr vielen Medien eine sowas von positive Berichterstattung war, dass man ja fast schon eine Sehnsucht danach hatte, dass mal jemand auch ein bisschen was Kritisches sagt. Vielleicht ist das so ein bisschen der Grund. Und eine Frage, die ich da auch noch habe in dem Kontext ist, also das ist ja quasi, je mainstreamiger oder je pro-regierungsmäßiger viele von den großen Medien eingestellt sind gegenüber einer Regierung, desto mehr Freiraum hat ja dann ein Medium, das nicht so linientreu ist, beziehungsweise eben kritischer ist. Und bei der aktuellen Regierung jetzt habe ich dann das Gefühl, das ist ja dann ein bisschen schwieriger, oder? Weil der Karl Nehammer, der gibt ja vielleicht nicht so viel her, oder? Also ich denke mir, wenn ich jetzt Comedian wäre, würde ich vielleicht ein bisschen darauf, dass er den Mund nicht so weit aufmacht, darauf abzielen, auf seine doch sehr typische Art zu sprechen, aber das geht ja im geschriebenen Wort dann wieder nicht. Und ich habe das Gefühl, er bietet zum Beispiel verhältnismäßig wenig Angriffsfläche. Oder sie ist da mehr, was ich sehe, weil ich eben kein satirisches Auge habe? Oder bietet er dann doch mehr Angriffsfläche und auch andere Mitglieder in der Regierung?
Prinzipiell bin ich der Meinung, dass Leute immer noch immer ein Profil gewinnen müssen, wenn sie an die Macht kommen. Also sie werden immer zu einem anderen Menschen. Man lernt immer neue Seiten, neue Schwächen, neue Stärken an ihnen kennen, wenn sie wirklich ganz oben landen. Und das dauert auch immer, bis das kultiviert ist. Und ich denke aber, dass bei Nehammer schon auch jetzt schon sehr viel da ist. Also ich denke so an seine militaristische Stimme und Sprechart und sein riesiges Gebiss. Und das sind schon so Dinge, wo wir viel, viel Material haben, um daraus Witze zu machen. Ich glaube auch, dass er sich sehr gut für Karikaturen eignet. Warum Kurz so gut funktioniert hat, ist, glaube ich, weil das war halt so eine lustige Kombi aus einerseits irgendwie 30% der Menschen in Österreich, die total ihm ergeben waren und in ihn irgendwie einen Messias gesehen haben, und dann die anderen 70% haben halt irgendwie so diese Inszenierung dahinter erkannt. Und ich glaube, dieses polarisierende Element hat halt uns als Kabarettisten da extrem viel Raum einfach gegeben für Pointen, denke ich.
Ist ja insofern interessant, als er als Person ja eigentlich meiner Meinung nach überhaupt nicht polarisierend war. Also er war ja eigentlich sehr auf Harmonie bedacht und hat eigentlich versucht, gefühlt in seiner Rhetorik ja niemanden allzu sehr vor den Kopf zu stoßen. Und vielleicht hat das irgendwann die Leute sogar noch mehr getriggert, als wenn jemand stets klare Kante zeigt. Wenn jemand eben immer versucht, so ein bisschen das in Watte einzupacken, dass er teilweise recht orge Sachen sagt, wie zum Beispiel juristische Spitzfindigkeiten, das fällt mir jetzt spontan ein und dergleichen.
Ich finde, er hat immer...
Ich glaube aber, wenn ich kurz einhaken darf, ich glaube, der Kurz war mehr Projektionsfläche für Dinge, als es der Nehammer ist, dass die Leute Positives und Negatives in ihm viel stärker gesehen haben.
Ja, natürlich. Also er ist natürlich ein junger Messias gewesen, so junger, gut aussehender Typ. Das sind schon so Sachen, die Leute mögen einen Anführer, der jung und gut aussehend ist. Das liegt, glaube ich, in der menschlichen Natur.
Moser, wir sind raus.
Was er einfach, glaube ich, ich weiß nicht, man kann natürlich jetzt ewig über Kurz reden, aber was er, glaube ich, auch gut gemacht hat, ist, er hat halt wirklich eine bestimmte Gruppe sehr gut angesprochen, und er hat auch immer genau gewusst, wie er sich in den Medien bringt. Also er hat auch immer genau gewusst, welche Sachen dann in den Medien hängen bleiben und welche Worte, welche Begriffe. Und dass diese Kombi vielleicht irgendwie, aber...
Er war ein Meister der gezielten Provokation. Ich glaube, dem Nehammer passiert das eher, wenn er provoziert.
Ja, ja. Und ich finde, man hat auch immer bei ihm gemerkt, dass er eigentlich überhaupt nicht versteht, warum die Demokratie eigentlich gut ist. Also gerade wenn er sowas sagt wie juristische Spitzfindigkeiten, das zeigt doch irgendwie so, dass er überhaupt nicht versteht, warum wir einen Verfassungsgerichtshof haben. Wenn ein Spruch des Verfassungsgerichtshofs eine juristische Spitzfindigkeit ist. Ich finde, sowas sagt nur jemand, der einfach nicht versteht, was diese Institutionen eigentlich bedeuten.
Ich glaube, ihm waren Institutionen grundsätzlich wurscht, und er hat sie eigentlich eher als hinderlich empfunden, weil man will jetzt ihn nicht nur dämonisieren. Ich glaube, er hat halt auch die ganzen negativen Seiten des Ganzen gesehen und diese Verknöcherung, die es ja da gibt auch, beziehungsweise diese Verlogenheit auch teilweise. Es gibt ja auch in der Politik und in der Verwaltung sehr viele Leute, die sich dann hinstellen und moralisieren, und die Leute rund um sie herum wissen ja eigentlich, wie es bei denen daheim ausschaut, oder? Das ist, ich sage mal, der Klassiker, der Politiker, der immer am Sonntag mit der Familie in die Kirche geht, und jeder weiß, der pudert die Sekretärin, und dann stellt er sich halt hin und verurteilt einen anderen, und jeder sitzt daneben und krampft die Hände, und dann irgendwann wird man halt zynisch in diesem System und denkt sich, die können eigentlich alle wegrammen.
Ja, ja, das ist sicher auch eine Rolle.
Es ist jetzt der Punkt gekommen, wo es eben jetzt entweder wir reißen auf Zwang was Neues auf, was wir natürlich machen könnten, aber nachdem ich mir so als Ziel immer gesetzt habe, diese rund eine Stunde, können wir das vielleicht, ich meine, natürlich fehlt jetzt dieses ganz knackige Schlusswort, ja, wo man sagt, das ist ein gutes Schlusswort, so ein, ja, jetzt haben wir kurz über kurz geredet, aber vielleicht kommt man auch ohne ganz knackigem Schlusswort aus, außer ich frage dich jetzt vielleicht noch, wenn du uns sagst, warum die Demokratie so wichtig ist. Aber ich glaube, dass unsere Hörer, wir haben ja auch ein bisschen ein Preaching to the Converted, ich glaube, wir haben bei unseren paar Hörern die meisten Menschen eh auf Linie unter Anführungsstrichen. Also auch das wäre vielleicht eine zu abgedroschene Frage. Vielleicht könnte ich noch bitten, was ich manchmal noch dann mache, ist, dass man sagt, okay, gibt's irgendwas, was du nie gefragt wirst, aber eigentlich gerne gefragt werden würdest? Weil dann kannst du dich das selber fragen.
Ich spreche sehr gerne eigentlich über Essen und über Kochen. Und ich finde schade, wie es einfach so weniger gute Burger gibt in Wien. Und ich liebe ja, eine der Sachen, die ich im Internet liebe, ist, dass man wirklich so in jeder Nische die weltweit besten Dinge findet. Also zum Beispiel, wenn man gerne so wie ich Burger macht, dann findet man eigentlich mit kurzer Suche das bestmögliche Burgerrezept, und das macht eigentlich in Wien keine Sau. Und das ist einfach nur, die Burger-Patties zu nehmen, in die heiße Pfanne zu geben und platt zu drücken mit einem Maurerspachtel und dann einen Schmelzkäse drauf zu geben. Diese ganzen tollen Lokale im ersten Bezirk, die schreiben in ihren Speisenkarten rein, wir haben diesen tollen Cheddar aus Irland und wir haben tolles Rindfleisch, und das wird medium rare serviert, aber es wäre so viel einfacher. Man muss einfach nur diesen ganzen kalifornischen Foodbloggern folgen. Und es gibt dutzende Folgen über so Smashburger, und irgendwie werde ich das nie gefragt, obwohl mir so viel zu diesem Thema am Herzen liegt.
Und obwohl es so naheliegend ist, also wen nach Burgern fragen, wenn nicht den Chefredakteur der Tagespresse? Wo gibt es den besten Burger in Wien?
Meiner Meinung nach Gratiswerbung, ja? XO Grill. Die machen diese Smashburger, sie verwenden gutes Fleisch, sie verwenden meiner Meinung nach das falsche Patty, sie verwenden den falschen Käse, aber es ist trotzdem der beste Burger in Wien.
Vielleicht kriegst du jetzt einen Gratis-Burger, weil die natürlich zu unseren unzähligen Hörern gehören und sich denken, der hat Werbung für uns gemacht, jetzt kriegt er ein Leben lang Gratis-Burger.
Vielleicht fällt noch ein Inserat für mich ab. Oder für den Wirtschaftsbund.
Ja, du kriegst ein Inserat.
Ein paar Mal gratis essen.
Ja, ich gehe gern zum Mackey, aber der wird mir wahrscheinlich nicht, der braucht diese Werbung hier jetzt nicht. Ja, ja, aber die Fleischersatzburger beim Mackey sind gar nicht mal so schlecht. Und die beim Burger King sogar noch ein bisschen besser, finde ich. Wenn man nach Alternativen auch sucht. Okay, das heißt, wir haben auch über Burger gesprochen. Wir wissen jetzt, wo es den besten Burger gibt. Wo ist der XO-Grill?
Die übersiedeln jedes Monat, aber jetzt...
Doch kein gutes Zeichen, eigentlich.
Also sie übersiedeln nicht so oft. Sie haben jetzt einen fixen Platz in der Kettenbrückengasse, aber früher sind sie irgendwie, da habe ich das Gefühl gehabt, sie waren ständig woanders.
Haben die auch Teigtaschen?
Na, ich glaube noch nicht.
Ja, das ist ja eh bei mir ums Eck, ne? Gut zu wissen. Ja, ja, dann habe ich auch noch einen Food-Blogger-Tipp bekommen. Mit Burgern kann man immer enden. Der Moser redet gern vom Schnitzel. Ja.
Gott segne das Schnitzel.
Das ist jetzt unser Schlusswort. Dann vielen Dank, dass du bei uns warst. Ein bisschen diesen weiten Bogen gespannt hast, von Ernsthaftigkeit über Weltkriege bis hin zu heute und eben zum Abschluss noch ein wenig über Burgerrezepte und Maurerspachtel-Einsatz beim Zubereiten von Burgern. Danke noch einmal an der Stelle auch Moser, dass du dir Zeit genommen hast. Als vielbeschäftigter Chefredakteur rechne ich dir das hoch an.
Es ist so einsam an der Spitze.
It gets lonely at the top. Sehr schön, dass du auch für mich noch immer Zeit hast, trotz deiner neuen Spitzenposition. Du wahrscheinlich lauter Einladungen kriegst zu Bregenzer Festspielen.
Na eben nicht. Ich bin ja nirgends eingeladen, aber es macht nichts.
Ich würde dich jederzeit einladen, wenn ich ein Festspieldirektor wäre oder sonst was. Ja.
Das ist lieb.
Gut, dann auch an die Hörerinnen und Hörer da draußen, schön, dass ihr dabei wart. Die üblichen Schlussworte, wir freuen uns über Likes, Shares, Kommentare, Feedback, PayPal, Spenden natürlich auch, ja, das ist natürlich auch immer ganz nett für die Arbeit und dergleichen. Ja, und in diesem Sinne, je nachdem, wann ihr reingehört habt, zu welcher Tages- und Nachtzeit, schönen Tag, Rest vom Tag, Nacht und ein Ciao aus Wien.
Und Bussi Baba aus Feldkirch.
Tschüss.